Ja, da sind wir wieder mit einem neuen Gedankenflüge-Podcast. Ich sitze hier mit dem Alex.
Und wir haben eine Menge Themen mitgebracht. Aus dieser Woche sprechen wir über die Tarifverhandlungen bei der Lufthansa City Airlines, über Streit zwischen Elon Musk und Michael O'Leary.
Es geht dann noch um die europäischen Verhandlungen um die Fluggastrechteverordnung EU-261, wo es um die Entschädigungszahlung geht.
Aus der Woche davor haben wir noch Themen aus der Lufthansa Group mitgebracht, sehen das Wachstum vor allem in Frankfurt und München und wollen da jetzt schon für vorsorgen.
Wie sich das auf die Flughäfen auswirken könnte, ne, und warum und weshalb das eine gute und eine schlechte Idee ist, seht ihr jetzt gleich.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Hasse und Alexander Fink.
Aber du hast heute kein Hemd an hier in Sachen so Hardcore-Metal und so.
Nee, heute ausnahmsweise mal nicht.
Nee, heute ist, was ist das heute?
FC Bayern.
Echt?
Zur Feier des Achtelfinaleinzugs.
Sieht so anders aus.
Ja, ist dezent, ne? Und das ist ein Retro-Logo.
Ach, Retro. Oh Gott, Retro. Meine Güte, wir sind gleich wieder im Thema. Ja, Retro-Lackierung, ja oder nein. Das war der letzte Podcast, also nochmal zurückgehen, ja. Ne? So, also... ich finde Retro-Lackierung schrecklich. Alex findet Retro-Lackierung super und deswegen hat er heute einen Retro-Pulli an. Ich habe immer ein schwarzes T-Shirt an. Davon habe ich ganz viele zu Hause und muss morgens überhaupt nicht drüber nachdenken, welches ich anziehe.
Ist auch irgendwie Retro und irgendwie auch nicht.
Findest du?
Ja, weil ein schwarzes T-Shirt ging wahrscheinlich schon immer gut.
Ja, das kleine Schwarze. Ne? Nein, genug geblödelt. Los geht's. Super spannende Woche,
oder, Alex? Das waren sogar zwei spannende Wochen.
Stimmt ja, wir hatten ja
nicht aufgearbeitet.
Ja, haben. es war ja gar nicht letzte Woche der Podcast, wo es über Retro-Lackierung ging. Das war ja schon zwei Wochen. Wir haben ja letzte Woche gab's ja den Nico Neumann von CEO Deutsche Aircraft über die D-328 Eco gesprochen und ein bisschen so, wie er so die Welt sieht. Und also fand ich auch super interessant.
Guckt auf jeden Fall nochmal rein.
Ja, guckt nochmal rein. Ist so eine Art CEO-Interview auch geworden, ne, mit so ein bisschen genereller dann auch. Aber halt auch viel Luftfahrt. Ja. Ne, also von daher, ich fand's super. Danke, Nico, nochmal, dass du da warst. War wirklich toll.
Hat mir Spaß gemacht, zuzugucken, muss ich auch sagen.
Ja?
War, war auch mal was anderes nochmal hier bei uns im Podcast, einfach weil es natürlich eben mehr interviewlastig war, aber war spannend. Die Geschichte ist auch einfach spannend. Wir verfolgen sie dann auch schon ein bisschen länger. Und
ja, auf jeden Fall. Also ich meine Dornier und so weiter, das ganze Heritage und so, und wie es dann sozusagen dann kam, irgendwie von der bis es dann halt von der Dornier 328 dann zur D-328 Eco und so weiter und welche Gedanken es dazu gab und dass halt Deutsche Aircraft gar kein Startup ist, sondern das auch schon vorher die ganzen 20, 25 Jahre auch gab. Ich fand das ganz interessant, haben wir schön aufgedröselt. Viele von euch werden es ja auch schon gehört haben, von daher will ich jetzt gar nicht allzu viel dazu erzählen. Lass uns einfach loslegen mit den aktuellen Themen.
Ja.
Alex, du warst wieder CVD-Chef vom Dienst, weil ich habe ganz viel im Hintergrund gearbeitet. Ne? Da kommt bei Airliners.de demnächst eine ganze Menge Neuigkeiten auf euch zu. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich freue mich auf alle Fälle schon ganz, ganz doll drauf. Alex hat aber die aktuellen Nachrichten weiter bearbeitet. Und jetzt erzähl doch mal, was habe ich verpasst? Was haben vielleicht die Leute draußen auch verpasst aus der wunderbaren, fabelhaften Welt der Luftverkehrswirtschaft? Also.
Fangen wir doch mit dem Schönen an. Edelweiss hat ihre neue Langstreckenkabine vorgestellt in der A350. Ne? Also die haben ja die Airbus A350 bekommen, die ja schon mal mit einer anderen Kabine konfiguriert waren. Das war die meiner für eine andere Fluggesellschaft vorgesehen. Die hat dann Edelweiss bzw. die Lufthansa-Gruppe aufgekauft und dann der Edelweiss gegeben. Und jetzt steht auch fest, dass sie dann eben eine neue Kabine bekommen werden. Und diese wurde vorgestellt.
Okay.
Komplett neu von hinten bis nach vorne durch. Also neue Economy, neue Premium Economy und neue Business Class. Sieht ganz spannend aus. Du hast noch gar keine Bilder dazu gesehen.
Nee, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, also Kabine ist immer nicht so mein Thema, ist eher dein Thema, ja. Aber super spannend. Also vielleicht für alle, die es nicht so wissen, Edelweiss ist der Ferienflieger aus der Schweiz.
Genau.
Ist quasi das Schweizer Pendant dann eben zur Discover.
Exakt.
Ne? Ja. Also Discover ist ja der relativ neue, kann man sagen. Also nicht mehr ganz taufrisch neue, aber der neue Lufthansa-Ferienflieger in Frankfurt und München. Und die Edelweiss quasi das Pendant gibt's auch schon seit vielen, vielen Jahren eben in der Schweiz.
Ja, ist da auch absolut etabliert und weil sie da eben auch so erfolgreich ist, hat man dann auch im Konzern entschieden, okay, dann wird die Discover auch noch ein bisschen mehr auf Edelweiss hin ausgerichtet, beziehungsweise was man da in Erkenntnissen hatte, hat man dann einfach übernommen. Auch gab nicht verwunderlich, dass man den gleichen CEO dann
jetzt für eine Zeit lang hatte. Genau, wollte gerade sagen, gab man eine Zeit lang dann den gleichen CEO.
Ja.
Da ändert sich jetzt ein bisschen was und Wollte nicht Discover auch eine neue Kabine, Langstreckenkabine jetzt vorstellen?
Genau, also der besagte CEO, der Herr Bauer, wir hatten ja vor einigen Monaten ja mal ein Gespräch mit ihm, wo es um die Discover ging, vor allem aber auch grundsätzlich natürlich dann auch so ein bisschen, weil er eben auch zu der Zeit noch CEO von Edelweiss ja auch war und ist eben auch so ein bisschen damit einhergehend und hat gesagt, naja, also wir wollen schon gucken, dass wir die Kabine bei Discover und Edelweiss harmonisieren. Mhm. So, und jetzt haben wir natürlich darunter verstanden, das wird mehr oder weniger dasselbe Produkt am Ende. Ja. Wird es wahrscheinlich nicht.
Doch nicht.
Wollen wir erstmal zurückgerufen, beziehungsweise die Discover wird jetzt auch zeitnah ihre neue Kabine vorstellen und es sollen Unterschiede erkennbar sein, die jetzt nicht nur farblicher Herkunft sein sollen.
Okay, weil Discover kriegt ja auch A350.
Genau.
Ne? Und also und genau wie Edelweiss. Und
A330 werden dann auf jeden Fall auch umgerüstet. Und wenn man sich jetzt auch die Edelweiß-Bilder ansieht, also es ist klassische Business Class jetzt im 121-Konfiguration. Alle Sitze mit direktem Gangzugang. Jetzt kann man sich darüber streiten, ist das, wenn man vor allem natürlich auf Paare und Familien aus ist, ist das schade, dass man jetzt diese Mittelplätze nicht immer exakt zusammen hat. Also die sind immer mit einer kleinen Barriere zwischen, weil die sich so abwechseln, ne? Also die wechselt sich Gang, Mitte,
ja, valider Punkt, ne? Hab mir gar keine Gedanken gemacht. Ja, ist ja wirklich so, dass wenn du quasi Geschäftsreisen als Hauptzielgruppe hast, dann hast du ja wahrscheinlich eher Einzelreisen in der Business Class, während bei einem Ferienflieger du wahrscheinlich schon häufiger dann auch irgendwie, weiß nicht, mit der Frau unterwegs bist. Und dann willst du vielleicht ja doch ein bisschen weniger für dich alleine sitzen, ne? Ja, ja, stimmt, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht.
Ja.
Aber also ist denn Business überhaupt für die so ein großes Ding oder ist da nicht eigentlich eher Premium Eco viel wichtiger in dem
Bereich?
Also
ich vermute mal, dass vor allem Premium Eco ein Ding ist. Dementsprechend kommt sie jetzt ja auch als neue Kabinenklasse rein. Ist, glaube ich, da sage ich jetzt nichts Falsches, derselbe Sitz, wie er aus Allegris bzw. Swiss Senses bekannt ist. Also ist ja ein Swiss-Produkt, was ja schon seit Jahren auf dem Markt ist und ja auch mit Allegris dann bei Lufthansa jetzt reingekommen ist. Und ich glaube, es ist 1:1 derselbe Sitz, der jetzt auch bei Edelweiss reinkommt.
Ja, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es uns in die Kommentare. Ne? Ja. Wir freuen uns da immer drauf und dann schreiben wir mal Danke runter. Ne?
Wir warten auf jeden Fall mal gespannt.
Wir warten auf das Cover.
Weil das Cover aussieht, wird dann auch zeitnah enthüllt und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal die Schleife dazu schlagen.
Aber schon auch irgendwie ein ganz schönes Sammelsurium an Business Class.
Das war schon immer bei Lufthansa so, ne?
Also ja, gut, ist natürlich bei allen Airlines auch so. Ist auch schwierig,
aber so ist es.
Ja, so ist es.
Kommen wir zu einem sehr aktuellen Thema, die Fluggastrechteverordnung, die irgendwie verändert werden soll und das seit Jahren nicht schafft, irgendwie mal überarbeitet zu werden. Aber man hat sich durchgerungen im Parlament, man will die Fluggastrechte eigentlich nicht anfassen, man will sie nicht so belassen, wie sie sind. Bleibt alles wie es ist.
Ja, die gute EU-62er, meine Güte, ey, seit Jahren, also ich glaube, was war irgendwie der letzte Ansatz, war irgendwie 2013 oder sowas, ne? Das sind jetzt haben wir 13 Jahre Verhandlungen für quasi nichts, ne? Dann, also wenn es jetzt quasi so bleibt, wie es sein soll, ich glaube, ein bisschen Unterschiede gibt es irgendwie in der kleinsten Kategorie, ne, was die Entschädigung angeht, aber da gibt es einfach mehr Kohle, ne?
Genau, es soll 50 Euro mehr Geld geben.
Gut, da haben jetzt die Airlines nicht wirklich was gewonnen, ne?
Nö, also erstmal muss man dazu sagen, die EU-Verkehrsminister sind ja da schon eigentlich anderer Ansicht, dass sie schon mal jetzt überarbeitet werden sollten. Wie gesagt, das Parlament sieht es eben anders. Ich bin gespannt, ob man da jetzt überhaupt wirklich zu irgendeiner Änderung kommt. Wahrscheinlich wird sie es, wenn dann nur dahingehend sein, dass es dann mehr Geld geben soll. Natürlich klingt das toll aus Verbraucherperspektive, dass es mehr Geld gibt, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass ich viel Geld absahne, wenn man Flugverspätung hat, sondern in erster Linie soll ja die Prämisse sein, ich möchte möglichst pünktlich ankommen am Ziel.
Naja, also diese EU-Fluggastrechteverordnung hat ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Als sie mal geschaffen wurde, ging es darum, dass halt also da ging es gar nicht um Verspätung, das kam erst später mit irgendwelchen Gerichtsentscheidungen, da ging es halt darum, dass keine Flüge storniert werden sollen oder sowas. Ne? Und dass man sich da jetzt irgendwie nicht einigen kann, da irgendwie eine vernünftige Regelung hinzubekommen, ist schon irgendwie ein Armutszeugnis. Ja. Ne? Also das ganze Drama darum wird ja auch nur so ein Drama, weil das eigentlich nie wirklich so richtig irgendwo festgelegt wird.
Ja, das ist ja...
Also gut, wenn man es jetzt vielleicht wirklich einmal in die neue Verordnung reinschreibt, ne, ab so und so viele Stunden ist so, ab so und so viele Stunden, ne, ist es so, dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen rechtssicherer und du hast halt nicht mehr diese Unmengen an Verfahren, die es halt ständig gibt, ne? Weil das war, wie gesagt, ja eben keine Verordnung gegen Verspätung, wurde das halt erst später durch die ganzen Gerichtsentscheidungen. Da gibt es dann eben auch in ganz Europa dann zum Teil sich auch widersprechende Gerichtsentscheidungen und. Das macht ja diese ganze Unsicherheit aus und das macht ja auch das Drama aus, warum du da irgendwie zig Unternehmen hast, die dann da irgendwie helfen, in Anführungsstrichen da irgendwie deine Rechte durchzubringen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, die Luftfahrtbranche hätte sich natürlich gewünscht, dass man da zumindest irgendwie bei den Europaflügen irgendwie ein paar mehr Stunden bekommt, die man eben Zeit hat, um wirklich zu reagieren, dass eben der Flug dann jetzt nicht ausfällt. Und also die Gerichtsentscheidung mit den Verspätungen, die zielen halt immer darauf, ab wie viele Stunden gilt das dann quasi als Ausfall. Ne? Und wann ist es noch quasi derselbe Flug? So, also das ist sozusagen der Hintergrund. Und da würde es halt den Airlines durchaus helfen, dass wenn ihr jetzt, weiß nicht, auf Mallorca, wo du halt kein Flugzeug stationiert hast, irgendwie ein Vogel durchs Triebwerk geht oder irgendwas, oder wenn da halt irgendwas passiert, dass du halt zumindest nochmal die Chance hast, irgendwie eine Ersatzcrew zu aktivieren, irgendwie den Flieger in Deutschland loszuschicken, um die Leute, die dann da gestrandet sind, irgendwie abzuholen. Das kriegst du halt in denen, wie viel sind es, 3 Stunden jetzt irgendwie gar nicht hin.
Ja, und dann ist es halt einfach zu
und sagen, dann kannst du es halt auch einfach lassen. So.
Bezahlen wir die 250 Euro.
Dann bezahlst du halt die Entschädigung und gut ist. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was die Passagiere gut finden, aber um jetzt eigentlich dem Ziel entgegenzukommen, dass halt die Airlines sich ein bisschen sputen sollen, ja, bei der Handhabung dieser Probleme, also dem ist jetzt damit nicht unbedingt Genügen getragen. Also wenn es jetzt wirklich dazu kommt. Ne?
Ja.
Also das ist, aber naja, so funktioniert Europa, ne? Die einen reden, die anderen reden, dann wird da abgestimmt, dann wird hier abgestimmt, dann wird sich weiter abgestimmt. Es gibt ja jetzt sogar noch eine komische Idee. Ne?
Man denkt sich ja, ach komm, lass doch noch ein paar neue Ideen noch dazu beitragen. Und
erzähl mal.
Das geistert ja schon länger rum, ist ja schon länger jetzt eine Idee in der EU, dann zu sagen, also diese ganzen verschiedenen Regelungen zu Gepäck, beziehungsweise vor allem zu Handgepäck, sind ja völlig wirr, das verwirrt ja den Passagier, das kann so nicht sein, der weiß ja gar nicht, was los ist, das soll vereinheitlicht werden und soll dann so weit auch vereinheitlicht werden, dass eine Tasche und ein Handgepäckstück verpflichtend kostenfrei in der Flugbuchung enthalten sein sollen. Und das geht mir dann ehrlich gesagt wirklich viel zu weit. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Wir hatten es ja hier auch schon mal besprochen. Wir haben es auch schon auf Airliners thematisiert. Ich möchte nicht immer ein Handgepäckstück dabei haben. Und ich möchte dafür vor allem nicht bezahlen.
Nicht immer. Ja.
Und das ist dann halt die Konsequenz daraus, dass ich dafür in jedem Fall bezahlen muss.
Naja, klar, weil also eine andere Konsequenz daraus ist natürlich, dass es ja auch in dem Flugzeug immer voller wird.
Ja.
Ne? Klar, man kann jetzt auch sagen, man müsste dann ja eigentlich aus Regulierungssicht, ne, wenn du das irgendwie vernünftig regeln willst, müsstest du ja sogar so weit gehen und sagen, jeder darf einen Koffer mitnehmen.
Ja.
Also einen Koffer einchecken lassen auch.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, jeder darf irgendwie ein Handgepäckstück mitnehmen, ja, was ergibt denn das in den Kabinen?
Ja,
die das sind dann Chaos.
Zukünftig voll.
Chaos. Weil und das ist ja auch jetzt schon voll.
Die paar Leute, die denn da vielleicht gesagt haben, ach naja, also ich brauche eigentlich einen großen Koffer, aber dann buche ich mir jetzt nur, ach schön geil, dann kriege ich jetzt ein Handgepäckstück, kann den großen Koffer sein lassen, quetsch alles da rein, wie es geht.
Nimm das größte Handgepäckstück, was irgendwie auch nur ansatzweise geht, ne? Kauf mir dann noch hier irgendwie so ein Ding, wo ich alles reinstopfen kann, ne? Kennst du diese Anzüge?
Ja, genau, diese Mäntel, ja.
Und dann immer rein, zack, rein, gib's ihm und so. Also ich glaube, damit ist niemand so wirklich geholfen.
Nee.
Das finde ich idiotisch.
Ne?
Also, ja Leute, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, ob ihr das gut findet, was die EU da vorhat oder ob das nicht vielleicht doch ein ganz schön krasser Eingriff in die, ich sage jetzt mal, Gestaltungsfreiheit von Angeboten ist, die es halt so gibt, die sich ja auch etabliert haben, also es geht ja nicht darum, dass man sozusagen, also aus Sicht, ne, der Passagiere und auch der Airline, geht es ja nicht darum, dass man jetzt den Leuten irgendwie nochmal was mehr in Rechnung stellen will, irgendwie nur dafür, dass man jetzt einen Koffer mitnimmt oder sowas, sondern dass so ein Koffer verursacht halt Kosten. Ne? Also wenn einer an einem Flughafen so einen Koffer anfasst, kostet er halt 20 Euro.
Und wenn er dann gelandet ist und wieder angefasst werden muss, kostet
dann halt
er wieder.
Dann eigentlich nochmal. Ne? So,
und wenn man da natürlich halt extra Sprit, auch wenn es marginal ist bei einem Koffer, aber es natürlich kommt alles dazu.
Ne? Also das ist halt so, und dass man dafür dann halt bezahlt, das finde ich irgendwie in Ordnung. Wenn man dann eben ja auch gleichzeitig sehen kann, dass die Airline das nicht für jeden mit reinrechnen muss, und du hast es eben gesagt, man braucht halt nicht jedes Mal einen Koffer. Ja. Und dass man dem Handgepäck ganz genauso, als wir jetzt in Friedrichshafen waren, so, mhm, da hatte ich halt hier unseren kleinen Pilotenkoffer mit, weil wir halt gefilmt haben, ne, ja, die Air Unicorn. Auch ein cooles Video, verlinke ich euch da oben. Was wir so erlebt haben, haben auch da noch ein paar Interviews geführt, mhm, und so schöne Reportage geworden. So, aber also das hat halt nur einer gemacht, so, und der andere brauchte das halt nicht. So, und warum sollte der das jetzt können? Ist egal. Also da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, weil es einfach irgendwie diesem sicher doch etablierten Konzept, dem, dass man eben eigentlich das bezahlt, ne, ja,
man hat den,
was
Baukasten
man halt kriegt. Und man, so, du hast hier den Baukasten, man, ja, und dann, das bedeutet halt, dass eben viele Leute dann eben auch für einen günstigeren Taler fliegen können, ja, wenn sie halt bestimmte Sachen nicht brauchen. Das widerspricht dem halt.
Ja.
Du kannst, also ich verstehe das ja, wenn man sagt, okay, also angenommen, ne, nur mal jetzt so angenommen, die Airlines hätten jetzt angefangen damit, irgendwie für egal, wo du sitzen möchtest, irgendwie für jede Sitzplatzreservierung irgendwie Geld zu nehmen. Das geht natürlich nicht, ja, weil ich finde, dass man, ne, dass man halt wirklich, also das gehört halt dazu, du brauchst halt einen Sitzplatz. So, ja. Punkt. Und dafür jetzt Geld zu nehmen, das ist ja, wäre halt zu viel des Guten. Ne? Da würde ich jetzt verstehen, dass ein Regulierer kommt und sagt, nee, ist zu viel. So, aber jetzt zu sagen, so hier, keine Ahnung, als nächstes kommt, es muss aber immer noch was zu trinken dabei sein, muss auch immer was zu essen dabei sein, keine Ahnung. Da kannst du auch hingehen und sagen, irgendwie bei jedem McDonald's-Burger muss immer was zu trinken dabei sein.
Ja.
So, dann würde ich mir aber auch noch wünschen, ja, dass sie
das
sagen...
Kannst du das Menü buchen, ja.
Ja, genau, so.
Ne, Sandwich einzeln gibt's nicht.
Genau, weil, also, vielleicht hat ja einer Durst oder sowas. Ja. Ne? Also, das ist ja vollkommen idiotisch. Also ich würde mir wünschen, dass die EU dann aber auch noch reguliert, dass dann wieder der Strohhalm zurückkommt. Ne? Weil also das stört mich wirklich, dass es bei McDonald's kein Strohhalm mehr gibt.
So nämlich.
So ist es nämlich.
Hier werden die richtigen Themen besprochen.
Ja, hier werden die richtig harten Themen, ja, besprochen. So, und beim Fliegen, da müsste es eigentlich dann auch noch so sein, dass man hinten rauchen darf. Nein, ich will nicht, dass die Leute wieder anfangen zu rauchen. Ich bin ja ein Nichtraucher, ne? Zwar kein Militanter, aber das war schon echt heftig. Ich weiß nicht, das kennst du gar nicht,
ja, mehr. Ja, ich, ne, kennst du noch als kleines, ne, Kind.
Da war dann immer, dann bist du zum Check-in gegangen, dann so die erste Frage war gar nicht Fenster oder Gang, sondern die war dann halt, ja, Raucher oder Nichtraucher. Und hinten war dann immer Raucher. Und wenn dann da einer saß mit seiner Zigarre, da hast du natürlich immer, ja, zum Flugzeug gerochen. Ne? Ja. Also ich fand das ganz schlimm. Und vor allem, wenn du dann ja auch so die ersten zwei, drei Reihen vorm Raucherabteil, ja, dann bekommen hast, war halt auch kacke.
Da saß,
ja,
schön in der Barriere drin, ja, in der Rauchbarriere.
Ich wollte natürlich immer Fenster haben. Mir war eigentlich schon als Kind, war mir immer wichtiger, dass ich Fenster habe. Ne? Ja. Und deswegen saß man auch manchmal im Raucher. Das fanden dann meine Eltern ganz schrecklich.
Aber dann ist schon alles schon so schön vergilbt und so. Ne?
Ja. Nee, hat also nichts zu tun mit dem fehlenden, ja, Plastikstrohhalm bei McDonald's, aber der fehlt mir wirklich.
Ja, um die Sache vielleicht noch einmal abzurunden, ich verstehe es auch nicht, warum das jetzt nur beim Luftverkehr angegangen wird. Also warum muss das da reguliert werden und bei Bahn, Bus etc.
Ja,
ist alles egal.
Na, überleg mal, wenn du jetzt, also wenn, guck mal, du bist Passagier und fliegst von Berlin nach Frankfurt.
Ja.
Ne? Und das Flugzeug hat aus irgendeinem Grund Verspätung, dann kriegst du halt dann später deine 300 Euro.
Ja.
Ja. Plus ja die Ersatzbeförderung, plus ja eventuell ein Hotel, plus, ja, ne, so. Und da muss halt alles die Airline bezahlen. Wenn du mit der Eisenbahn fährst, dann kriegst du halt maximal den Preis, den du halt bezahlt hast, zurück.
Ja.
Ne? Und das Ganze wird dann ja nochmal verwirrender, wenn du dann drüber nachdenkst, dass es ja auch Züge gibt, die quasi Zubringer sind für Langstreckenverbindungen. Ne? Und das ist irgendwie noch gar nicht geregelt. Also irgendwie, ja, es gibt hier so, ne, dieses, wie heißt das? Ja, Rail and Fly und
ach so.
So. So, da gibt's so Regeln auch von Gerichten mittlerweile festgelegt, ne, da musst du irgendwie mindestens 3 Stunden vorher dann am Flughafen ankommen und so, also das ist auch alles kacke.
Ja.
Ne, und dann kriegst du ja auch irgendwie nur einen Teil dessen wieder und so. Aber egal, es müsste eigentlich angegangen werden, eine europäische, ich sag jetzt mal,
Verkehrsrechteverordnung.
Ja, genau, nicht Fluggastrechteverordnung, sondern ist wirklich Passagierrechteordnung, ja, ne, ja, wo dann aber auch die Eisenbahn dabei ist, wo Fernbusse dabei sind, wo, ja, keine Ahnung, Fähren geregelt sind oder sowas. Ja. Oder aber du gehst halt hin und sagst so, ey, das lassen wir jetzt einfach und wir regeln hier gar nichts.
Ja.
So, und dann ist nämlich auch okay, das wäre jetzt irgendwie vielleicht ein Ansatz für weniger Regulierung, muss man auch nicht alles mal tot regulieren. Ne, so, und dann gibt's halt so eine Art, ich sag mal, da wird das halt vertragsmäßig, wird das dann halt festgelegt. Ne? Die Nina Naske hatte dazu eine tolle Kolumne bei uns auf der Seite, wo du dann halt, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie bei einem Hotel oder sowas was buchst, ne, dann kannst du auch sagen, irgendwie bis wann du das stornieren kann, möchtest oder sowas, ne, dann kostet das halt anders.
Genau.
So, und dann kannst du halt auch sagen, so, ey, wenn das Ding irgendwie verspätet ist, dann will ich aber ganz viel Entschädigung haben oder so, ne, dann macht das irgendein Versicherer.
Ja.
Ne? Also, naja, ich finde, manchmal wird da ein bisschen zu viel reguliert, aber wenn man denn irgendwie anfängt, was zu regulieren, dann bitte irgendwie richtig. Sinnvoll. Mhm. Ne? Naja.
Bürokratie,
langes Thema. Genau. Und ach so, den Deckel, den mag ich auch nicht, der immer so fest ist an dem. Ja, also wenn ihr noch irgendwas vielleicht regeln wollt, ja, also europäisch, also wenn euch das, ne, mit so Handgepäck und so auch so wichtig ist, ne, wenn es ja eigentlich nur um Verspätung geht, dann macht bitte auch gleich noch die Strohhelme wieder mit rein und auch, dass dieser Deckel da abgeht, weil ich bekleckere mich irgendwie
immer, wenn ich
versuche,
sagen,
den abzureißen.
Holzlöffel, die so eklig an der Zunge immer so kleben bleiben, weil die sich nicht so schön langziehen, die sind auch kacke.
Die sind auch
kacke. Die sollten auch abgeschafft werden.
Aber ist das auch eine EU-Verordnung?
Ja, ich glaube, es ist ja auch als Ersatz für Plastiklöffel und so.
Ja, aber ich glaube, Plastiklöffel sind nur noch nicht verboten.
Doch, oder?
Wirklich? Ernsthaft? Also an Bord? Darf man an Bord eigentlich noch Plastikbesteck benutzen? Ich weiß gar nicht.
Ja. Gab ja schon lange wieder Airlines, die auch in der Economy Class da mehr und mehr richtiges Silberbesteck eingeführt haben.
Ja, aber ist das eigentlich nicht so gefährlich, wenn man da ein Silbermesser hat?
Ja.
Naja. Gut, wir werden es erfahren, wenn ihr es uns in die Kommentare schreibt.
Wollen wir schon über den Elefant im Raum sprechen?
Na klar.
Ja. Der Konflikt zwischen Michael O'Leary und Elon Musk.
Oh mein Gott, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe.
Ist doch wie gemacht, um darüber zu quatschen.
Ja. So, also die Geschichte war wie folgt, ne? Immer mehr Airlines fangen jetzt an, Starlink-Internet in ihre Flugzeuge einzubauen. Michael O'Leary, ne, der Ryanair Group-Chef, hat irgendwo mal am Rande von irgendeinem Interview gesagt, dass das irgendwie für seine Flugzeuge
nicht in Frage
kommt. Kommt das nicht in Frage, wir brauchen das nicht, Punkt aus, fertig. Ne? Ich glaube, die Begründung war vielleicht ein bisschen krude, so von wegen, das würde jetzt sehr viel Kerosin brauchen, wenn da oben. Ne?
Ja, also ich habe das Interview jetzt im Nachgang auch nochmal dazu gesehen, wo er das auch nochmal kurz ausführt. Er sagt, das würde halt 2% mehr Kerosinverbrauch verursachen. Plus, es kommt eben dazu, dass natürlich 600 Flugzeuge grob da umzurüsten werden. Das ist ja unfassbar viel Arbeit. Dauert ewig. Plus, er geht nicht davon aus, dass vor allem auf den kürzeren Strecken die Leute dafür bezahlen.
Genau, und damit wird es halt ein Business Case, ja oder nein. Ne? Ja. So, jetzt muss man natürlich sagen, so die Starlink-Antennen, wir blenden ja vielleicht auch ein Foto jetzt hier ein, für die es auf YouTube gucken, die sind halt schon deutlich flacher verbaut als so diese klassischen großen Huckel, wo halt früher da so eine große Satellitenantenne dann ja für Internet an Bord dran war. Da muss man schon sagen, ganz generell, ich finde irgendwie schon auch ganz geil, wie Ryanair drauf reagiert hat, ne? Weil ich sag mal, was dann nämlich gefolgt ist, ist, dass Elon Musk, ne, also der Besitzer von Starlink, hat sich dann halt tierisch darüber aufgeregt, wie der Ryanair-Chef sowas sagen könnte.
Der hätte ja keine Ahnung,
der sei ja irgendwie ein Idiot und sowas, ne? Und Starlink wäre viel geiler oder so. Ja. Und die Leute würden. Also eigentlich ging es sozusagen nur um die. Um die Flugphysik, ne, und diese 2% Mehrverbrauch oder sowas. Ey, keine Ahnung, wie viel Prozent das jetzt mehr verbraucht. Ist auch vollkommen egal für den Konflikt. Beide haben wahrscheinlich einen Punkt, ne, so, also vielleicht sind es ja auch nicht 2%, so, aber aus diesem Rumgestachel auf Twitter, ne, oder auf X, ja, wurde dann jetzt irgendwie eine riesen Medienkampagne, die, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich ja beiden letztendlich nützt, ne.
Ja.
Also Starlink ist in aller Munde, ne, also jetzt hat jeder mitbekommen, dass eigentlich jede Airline gerade anfängt, Starlink einzubauen. Lufthansa hat sich jetzt auch gerade entschieden.
Ja, ein paar Tage vorher.
Und Ryan, er hat jetzt noch irgendwie sein Big Idiots Sale oder sowas da irgendwie announced oder sowas, ja, wo
und haben Elon Musk auch noch ein Ticket geschickt an sein Office, kann er mit Ryanair mal einmal fliegen.
Ja, und offline sein.
Ja.
Ja, also kommt ja auch noch dazu, ne? Manche genießen ja richtig mal noch ein bisschen offline zu sein. Ne?
Also ich habe da auch bis heute ehrlich gesagt nichts dagegen, so, also manchmal freue ich mich natürlich, wenn Internet an Bord ist. Aber ich brauche es tatsächlich nicht.
Na klar, auch Langstreckenflügen ist eigentlich.
Weil für mich, also ich lege mir ja keine Flüge in die Arbeitszeit. So, wenn ich arbeiten muss, dann kann ich ja nicht fliegen, ganz einfach. So, also von daher ist das
und also auch wenn du jetzt arbeiten musst und du fliegst halt eine Stunde irgendwo hin, so, dann ist auch egal.
Dann ist das auch nochmal was
anderes. Dann sagst du so, Leute, ich bin jetzt off und dann bist du halt off. Ja. Beziehungsweise kannst du auch irgendwas offline arbeiten. Man muss ja noch nicht alles immer online arbeiten. Ne? Kommt auch noch dazu. So, dann ist das aber das Ganze dann noch irgendwie nochmal weiter eskaliert, ne? Weil dann hat da irgendwie O'Leary wieder irgendwas gesagt und dann hat Musk irgendwie gesagt, so, was ist das für ein Idiot? So, ey, den will ich jetzt absetzen, ich kaufe die Airline einfach. Ne? So. Und dann kam irgendwann so, dann, ich glaube, O'Leary hat es ja selber gesagt, so, du kannst uns ja gar nicht kaufen, wegen EU-Ownership und Control und sowas und versuchst doch und so, oh Mann. Naja, also ein riesen Kasperle-Theater, letztendlich unterm Strich sprechen alle über Starlink und alle sprechen über Ryanair und jetzt gibt's die einen, die sagen, oh toll, O'Leary stellt sich jetzt irgendwie den Mächtigen aus Amerika irgendwie entgegen und so muss man es machen, das ist wahre Führungskraft.
Er hat ja auch gleich nochmal gegen Trump nachgelegt, er hat gesagt, so, das reicht jetzt hier auch, wir müssen mal alle ein bisschen Stirn gegen Trump zeigen, er kann das nicht mehr sich anhören, dass wir alle ihm dazu Kreuze kriechen.
Ja, wobei O'Leary ja eigentlich auch ein ganz großer Trump-Fan war. Jedenfalls hat er das am Anfang so mit so verstanden.
Ja. Ja, also er hat zumindest nicht gegen ihn gewettert und war da relativ neutral in seinen Äußerungen. Ja.
Naja, aber so kann es kommen.
So ändert sich das.
Also über Trump-Zölle haben wir beschlossen, dass wir hier in dem Podcast nicht mehr reden, einfach weil sie ja auch dann immer sofort wieder weg sind. Und also wir nehmen Donnerstag auf, ja. Stand heute, Donnerstag, hat Trump ja gestern Vormittag, also Mittwoch in Davos gesagt, ne, dass irgendwie, ne, mit Grönland und so weiter, dass man also jetzt die Zölle irgendwie erheben müsste und sowas, ne, gegen Deutschland und so weiter. Und dann gab's ja auch oder gegen die EU. Und dann gab's ja natürlich auch schon wieder gleich Retaliation-Androhungen, ne, also Boeing-Flugzeuge kriegen dann jetzt auch wieder Steuern und so. Das war dann aber gestern, also Mittwochnachmittag, denn nachdem irgendeiner dann, ne, ich glaube der Rutte oder
mit
so,
dem
Rutte
saß er zusammen.
Also NATO-Generalsekretär sich dann irgendwie mit ihm getroffen hat, da war das dann doch dann wieder vorbei. Könnte jetzt natürlich sein, ne, also wir schneiden das Ding am Freitag jetzt hier und dann kommt Samstag auf eure Ohren, dass es sich schon wieder verändert hat. Deswegen haben wir gesagt, reden wir da gar nicht drüber.
Ich habe die Rede gestern so nebenbei bei der Arbeit laufen lassen. Ey, das war wirklich.
Ja.
Ey, das konntest du nicht anhören.
Ja, ich habe nur ein paar Ausschnitte
80 gesehen. 80 Minuten Selbstbeweihräucherung und der springt von, also wirklich hin und her und wild und dann, ach so, soll ich noch was zu Grönland erzählen? Habe ich jetzt zwar nicht in der Rede drin, aber ihr wollt das doch bestimmt, oder?
Ja, egal. Ich habe mir die Rede vom kanadischen Premier angehört und die fand ich super.
Ah, die habe ich leider nicht gehört.
Ja, hör sie dir nochmal an. Also das ist wirklich dramatisch und in diesem ganzen geopolitischen Chaos müssen halt die Airlines irgendwie versuchen, irgendwo zu fliegen, ne, wo es irgendwie noch Sinn macht. Und also das ist natürlich gerade auch für eine Lufthansa, das ist super schwierig. Ne? Stell dir mal vor, guck mal, als Lufthansa, also oder auch für alle EU-Airlines, aber Lufthansa durchaus auch insbesondere, war ja auch immer sehr stark Richtung Asien. Ne? Mhm. Und also Asien kann es ja vergessen, ne, seit wir nicht mehr über Russland fliegen dürfen. Solange der Ukraine-Krieg andauert, wird das auch so bleiben, wahrscheinlich. Ja. Und die Gulf Airlines fliegen da halt, ne, weiter drüber. Die Chinesen fliegen weiter drüber und so weiter. Das ist natürlich eine riesen Wettbewerbsverzerrung. So, was bleibt der Lufthansa? Also Nordatlantik. Ja. Ne? Und vielleicht Südatlantik, ne? Also Richtung Südamerika, so. Da soll jetzt ja die ITA reinkommen.
Ja,
ne? Also
Afrika das passt vielleicht auch nochmal so, ne?
Aber Afrika ist halt ein relativ kleiner Markt, ja. Ne? So ein Riesenkontinent, aber ein relativ kleiner Luftverkehrsmarkt, leider, ja. So Südamerika soll, ne, ITA übernehmen im Wesentlichen und vielleicht ja sogar auch dann die TAP, wobei das ja auch eigentlich immer alles fast nur Brasilien ist, muss man auch ehrlich sagen. So in Nordamerika mit diesem irrationalen Rumgeeier da und hier und da und tritratralala, ist halt super unsteady so, ne, politisch. Und das ist aber, und da muss man sich halt mal vergegenwärtigen, eigentlich das Wichtigste für die Lufthansa. Ne?
Ja.
Ja, auch im Nordatlantic Joint Venture und so. Also all diese Nachrichten, die so auf einen so niederprasseln, ne, hört das auch immer mit so ein bisschen mit einer Lufthansa-Brille. Oder beziehungsweise mit einer Luftfahrtbrille. Ne? Ja. Also weniger Handel bedeutet nochmal weniger Geschäftsreisen. Irgendwelche komischen Vorgaben von wegen, jeder muss seine Social-Media-Accounts offenlegen, führt halt dazu, dass Leute weniger nach Amerika reisen. Irgendwelche amerikanische bürgerkriegsähnlichen Zustände irgendwo führen dann auch dazu, dass es irgendwie weniger Verkehr irgendwie gibt. Und dann ja wahrscheinlich sogar auch in beide Richtungen. Ne?
Ja.
Also alles schwierig.
Ja, und die Lufthansa hat mal vor einigen Jahren eben gesagt, dass es also Langstrecke ist das, worauf sie sich konzentrieren wollen, das ist das, wo das Geld zu verdienen ist, die Zubringer, das will man halt konzernintern halt wegschieben, Aber bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, wenn du die Zubringer wegschiebst, weil sie nicht lukrativ sind und nach Asien eben nicht kannst oder schwierig ist und nach USA auch schwierig ist, da bleibt ja nicht mehr so viel übrig.
Ja, bleibt ehrlich gesagt nicht mehr so viel übrig. Das ist die strategische Herausforderung, sich da zu positionieren irgendwie. Ne? Ja. Und dann werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Zubringerflüge. Ne? Ich habe jetzt gestern gelesen auf airliners.de, dass Verdi und Lufthansa sich weiter streiten um die Lufthansa City Airlines. Die Lufthansa City Airlines, ne, für alle, die es nicht so ganz parat haben, ist diese neue Fluggesellschaft, die die Lufthansa Group gründet, um günstiger Zubringerflüge nach Frankfurt und München realisieren zu können. Ne? Die haben sind jetzt gestartet mit ein paar A320s, sondern aber ganz viele A220s dann ja auch bekommen, wenn die dann irgendwie zur Flotte stoßen und dann im großen Stil sozusagen, also statt der Lufthansa, ne, Mainline,
die das Cityline.
Genau, die ja, Cityline wird ja abgewickelt. Sollen die das übernehmen und halt günstiger produzieren, sprich, die Leute verdienen da ein bisschen weniger als bei der Mainline und das ist natürlich Konfliktpotenzial, ne, für die Gewerkschaften. Und jetzt sollte ja eigentlich da, also so war zumindest der Fahrplan bisher, ne, war Lufthansa on track irgendwie mit Verdi, sozusagen die Leute, die da fliegen, ne, also Piloten und auch Kabine, zu tarifieren. Und eben nicht Vereinigung Cockpit für die Piloten und UFO für die Flugbegleiter, wie das halt bei der Mainline, Lufthansa Mainline so ist. Nur jetzt scheint es da irgendwie doch irgendwie auch Sand im Getriebe zu geben. Ne?
Ja, also sagen wir mal, fangen wir mal nochmal ein Stückchen davor und können sagen, Verdi hat Rückenwind bei der Lufthansa Group, weil sie zuletzt natürlich Erfolge feiern konnten, vor allem eben auch bei Discover Airlines, da halt immer und immer mehr so einen Fuß in die Tür bekommen haben und die Spartengewerkschaften UFO und VC, also Vereinigung Cockpit, und die UFO für die Flugbegleiter da halt sukzessiv rausdrängen. Und jetzt war halt auch schon lange der Plan, das eben auch bei der City Airlines zu machen, auch da die Ersttarifierung zu erreichen. Man ist da auch schon seit längerer Zeit in Verhandlungen. Wie die Verdi uns auch mitgeteilt hat, sei man wohl, was das Personal angeht, also die Mitglieder beim Personal angeht, die stärkste Gewerkschaft bei der City Airlines. Und war halt der Ansicht, dass all das eigentlich genügen sollte und jetzt dann auch die Ersttarifierung zu erreichen. Aber wie es nun mal so ist bei Tarifverhandlungen, vor allem auch mit der Lufthansa, ist das nicht so einfach. Und ging dann letztendlich so weit, dass die Lufthansa ihr Tarifangebot wohl zurückgezogen habe, woraufhin die Verdi vergangene Woche dann auch vom Verhandlungstisch gegangen ist und die Verhandlung erstmal abgebrochen hat und gesagt hat, nee, also unter den Bedingungen machen wir jetzt hier nicht weiter. In der Zwischenzeit gab es schon eine neue Entwicklung, man ist schon wieder zurück am Verhandlungstisch, also es geht wieder weiter, man zeigt sich auch schon wieder ein bisschen optimistischer. Und die Verdi will halt ein bisschen mehr als nur die Gehälter geregelt sehen im Tarifvertrag und das ist halt der große Knackpunkt. Und die Verdi redet da so von um die 50 Punkte, die da im Vertrag festgehalten werden müssen. Und das ist natürlich viel Arbeit und viel Verhandlungen gefragt und natürlich auch viel Konfliktpotenzial natürlich da.
Ordnen wir es nochmal ein. Also Verdi war mal ganz gern gesehen bei der Lufthansa als Verhandlungspartner, als es darum ging, Vereinigung Cockpit und UFO rauszukicken. Jetzt scheinen sie wahrscheinlich dann aus Lufthansa-Sicht dann vielleicht plötzlich wieder zu viel Oberwasser bekommen zu haben und zu viel Momentum irgendwie da aus Lufthansa-Sicht mit reinzubringen, dass man da jetzt wieder ein bisschen vielleicht einen Dämpfer geben muss. Aber grundsätzlich, ne, du weißt, wie ich zu Gewerkschaften stehe, ich finde halt immer so eine Allgemeinlösung mit einer Verdi, die dann ja auch fürs Bodenpersonal und für, weiß nicht, alle anderen, die da arbeiten, dann auch irgendwie eine Allgemeinlösung findet, immer besser als irgendwie jetzt so eine Spartengewerkschaft, ne, also nur die Piloten oder nur die Flugbegleiter, ohne die halt immer dann sofort gar nichts geht, dann da irgendwie zu Traumgehältern zu verhelfen. Also das ist, das finde ich irgendwie insgesamt gerechter. Ja, deswegen, ja, kriege ich auch ab und zu mal Ärger in den Kommentaren, aber so ist das nun mal. Kann man anders drauf blicken. Ich finde es ganz interessant, wie es gerade läuft.
Ja.
Dass jetzt offensichtlich aber diese Harmonie zwischen Lufthansa und Verdi dann jetzt irgendwie doch auch nicht so lange gedauert hat, war aber auch irgendwie absehbar.
Man sollte sich nicht zu sicher sein. Man sollte sich in keiner sicheren Rolle fühlen. Und auch nochmal eben ganz spannend. Also, ich meinte ja, ne, also Verdi sieht sich da schon in einer vorteilhaften Rolle, einfach weil sie laut eigenen Aussagen die meisten Mitglieder bei der City Airlines haben.
Aber da musst du erstmal auszählen.
Die sehr kurze und knappe Antwort von der Lufthansa City Airlines auf unsere Anfrage war, Wir sind in Gesprächen mit den Gewerkschaften.
Ten, ja, Plural. Ja, 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 ja. Ja, also es gibt ja hier, wie heißt das Gesetz? Tarifeinheitsgesetz, ne? Und das ist ja, also demnach gilt ja immer der Tarifvertrag, der mit der größten Beschäftigungsgruppe ausgehandelt wurde. Also sprich, wenn es jetzt in einem Unternehmen Mitglieder verschiedener Gewerkschaften gibt, dann können die theoretisch allen Tarifvertrag verhandeln, aber es gilt dann quasi für alle der von der Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder unter den Beschäftigten haben. So, jetzt weißt du natürlich ja nicht, welcher Beschäftigte ist denn jetzt bei welcher Gewerkschaft, ist ja ein Geheimnis. Ne? Also müsste man das auszählen. Ja. Dazu kam es aber noch nie. Ist schon einmal kurz fast dazu gekommen bei der Eurowings. Ne? Da haben dann aber alle Gewerkschaften gesagt, nee. Das wollen wir mal jetzt irgendwie doch lieber nicht, ne, machen. Wir wollen doch lieber dann irgendwie jetzt uns zusammenraufen und dann doch einen gemeinsamen Tarifvertrag machen. Und so haben sie es dann bei der Eurowings auch gemacht. War ganz lustig, wie die sich da gegen gesträubt haben, irgendwie wirklich die Mitglieder zählen zu lassen. Weil ich meine, das gehört natürlich auch zum Game, ne? Also als Lufthansa weißt du ja gar nicht, wer ist denn eigentlich in der Gewerkschaft.
Ja.
Könnte ja auch sein, dass gar keiner dabei ist. Ja. Ne? Oder Schier weniger als die Hälfte oder keine Ahnung was, ne? Ja. Also von daher, naja.
Bleiben wir vielleicht noch bei der Lufthansa und wir hatten es ja eingangs erwähnt, wir waren jetzt ja nun 2 Wochen weg und in der vergangenen Woche war natürlich spannendes Thema auch bei der Lufthansa Group, dass sie sich schon jetzt Gedanken machen, wie es denn im kommenden Jahrzehnt aussieht. Also man rechnet ja trotz all der Bedingungen, die wir jetzt hier auch gerade schon wieder besprochen haben, beschäftigt man sich eben mit Kapazitätswachstum. Das wird so oder so kommen, das ist klar, das wird jetzt nicht zum Stagnieren und zum Erliegen kommen. Aber dementsprechend will die Lufthansa natürlich auch vorsorgen und das am liebsten dann an ihren Heimatdrehkreuzen in Frankfurt und München. In Frankfurt ist das ein bisschen klarer schon, ne? Also in Frankfurt ist ja die Lufthansa Group aktuell in Terminal 1 beheimatet. Stimmt. In Terminal 2 ist der ganze Rest, der Frankfurter anfliegt. Ja. Der wechselt ja jetzt dann im Frühjahr ins T3.
Genau, ins
neue Terminal. Daraufhin soll T2 dann geschlossen werden
und
saniert werden. Und da war jetzt schon klar, das hat auch die Fraport, also die Betreibergesellschaft vom Flughafen, gesagt, T2 wäre ja dann sicherlich was dann für die Lufthansa und ihre ganzen Star-Alliance-Partner.
Ja, dann hätte man quasi so in Frankfurt auf der einen Seite Lufthansa und Partner und auf der anderen Seite quasi das bunte Terminal, wo alle anderen sind.
Und die Idee findet Lufthansa auch an sich voll super. So gut sogar, dass sie dann halt vorgeschlagen hat, lass uns doch ein Joint Venture machen und dieses Terminal 2 doch einfach zusammen betreiben. Und das ist jetzt keine ganz neue Idee. Also das ist Vorbild aus München. Und das hat man wohl auch schon mal in der Vergangenheit bei der Fraport vorgetragen. Stößt da jetzt nicht so auf Interesse. Also die halten sich da ein bisschen bedeckt, wenn nicht sogar zurück. Und sagen, naja, also wir sehen jetzt hier nicht den Sinn, dass wir das zusammen betreiben. Die wollen das schon
ganz gerne für sich haben. Wenn man es versuchen wir das mal auch einzuordnen, ne? Also wenn du das zusammen betreibst, klar, ziehst du gemeinsam irgendwie an einem Strang. Das hat sicherlich hier und da Vorteile. Ja. Aus der Fraport-Brille betrachtet würden die dann wahrscheinlich auch die Hälfte, also angenommen, das ist 50-50, ne? Dann würden die wohl auch die Hälfte der Umbaukosten und sowas alles tragen würden, dafür natürlich dann aber auch mitreden wollen, ne, was wie ganz genau eben auf die Lufthansa-Prozesse dann anzupassen sei. Vor den ganzen strategischen Problemchen, ne, die Lufthansa hat, ist jetzt natürlich die Frage, ob Fraport sich darauf einlassen will. Also wenn du es auch selber finanzieren kannst, warum willst du dann da dich irgendwie quasi mit einem ins Boot setzen, der dann, ne, und das gehört ja auch noch mit dazu, quasi dann ja auch die Hälfte von dem, was das Ding dann der erwirtschaftet, dann auch haben will. Ja. Ja, und also das ist natürlich der große Vorteil für den Lufthansa wiederum, ne? Nicht nur, dass du da mitreden kannst, sondern dass, sag mal, wenn du dann die Abfertigungsgebühren und sowas alles bezahlst, so dann, ja, bezahlst du das zuerst, aber weißt du natürlich, die Hälfte davon kriegen wir auch wieder zurück.
Ja.
Ne? Also das ist natürlich der Vorteil. Und dann kann natürlich dir auch keine andere Airline reingrätschen oder so. Du hast das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ne, abgeschirmt vom Rest oder sowas als Lufthansa. Hat natürlich für die Airline sehr viele Vorteile, wenn du jetzt halt drüber nachdenkst, wie es mit der Lufthansa an sich irgendwie weitergeht in der Zukunft und du als Fraport vielleicht nicht so ganz dran glaubst, dass das mit dem Wachstum klappt. könnte man ja auch sagen, nö, nehmen wir erstmal Abstand davon, weil wir können es ja auch selber finanzieren.
Ja.
Ne? Dann wird natürlich, ne, wie es weitergeht, ne, dann wird die Lufthansa sagen, ah, nee, da müssen wir jetzt in München ausbauen, ne, ging ja dann auch schon,
ging ja. Ging ja dann auch gleich.
Ja, die haben ja da auch einen tollen neuen Riegel gebaut, ne, ja. am bunten Terminal, ne, haben
das wir neulich
eine Reportage haben. Gehabt. So, jetzt machen wir sowas dann auch noch an unserem gemeinsamen. Ja. Dann wächst halt München mehr als Fraport. Oder als Frankfurt und dann haben wir ja auch noch Rom und dann haben wir noch Wien und dann haben wir so. Also es ist da schon, ne, dass diese Multi-Hub-Strategie ist schon auch dafür da, um sozusagen,
ja.
ich werde Druck jetzt,
zu erzeugen, ja.
ich formuliere es mal nett, um einen Wettbewerb unter den Drehkreuzen zu ermöglichen, ja, aus Sicht der Lufthansa.
Ja.
Also auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Ich fand ganz interessant, das hast du vielleicht damals, weiß nicht, da warst du vielleicht, also da hast du dich wahrscheinlich noch nicht so tagtäglich damit beschäftigt, als Air France und KLM zusammengegangen sind. Mhm. Ne? Da war dann irgendwie das allererste, dass Amsterdam und die Flughäfen und die Pariser Flughäfen sind auch zusammengegangen. Also gab eine Überkreuzbeteiligung sozusagen. Ich glaube, mittlerweile gibt es das nicht mehr, aber da war sozusagen sofort die Angst da, dass wir jetzt, dass die jetzt gegeneinander ausgespielt werden sollten. Und die haben halt mit einer Überkreuzbeteiligung daran reagiert, dass sozusagen jeder bei jedem mitlesen kann.
Ach, spannend, ja.
Total spannend. Witzig. Ich habe auch schon mal gefragt, so warum München und Frankfurt oder sowas sich nicht irgendwie überkreuzbeteiligen oder sowas, aber sind halt andere das Konstellationen. Ja, weil die werden ja immer schön regelmäßig gegeneinander ausgespielt, ne, vom großen Kunden am Platz. Ne? Also da, naja.
Ja, naja, als abschließendes Thema, ich habe es schon angesprochen, Luftverkehrssteuersenkung noch immer nicht final durch, weil die Finanzierung einfach nicht gesichert ist. Kannst du dir nicht ausdenken, oder? Da schieben die sich das jetzt in den Ministerien gegenseitig zu und sagen, ja, wir haben das Geld nicht, macht ihr mal. Ja, wir doch auch nicht.
Tja.
Also wirklich.
Ist immer noch das kleine Wörtchen, ne? Wir wollen oder wir werden die Luftverkehrssteuer senken.
Das ist ja ganz witzig. Also als ja dieses Vorhaben ja dann wirklich durchgesetzt wurde, war es ja relativ euphorisch, aber wir hatten es ja dann auch schon damals gehört, so, naja, wartet mal sehen, ab.
Die müssen erst noch das Goldschätzchen oder das Goldkästchen dazu finden, ne, um die Mittel freizumachen. Also ja, im Koalitionsvertrag stand ja zunächst, ne, wir werden die Luftverkehrssteuer senken, also im Entwurf, ne, und dann ging es aber sozusagen durch die Finanzierungsrunde und dann wurde daraus, wir wollen, ne, und das heißt wohl für Politprofis, habe ich mir sagen lassen, dass da sowieso nichts wird. Ja. Und dann war ja die Überraschung wirklich auch groß, dass dann plötzlich vorgeprescht wurde und dann hieß es ja, nee, machen wir.
Ja.
Jetzt ist es angekündigt, ne? Wir haben ja auch schon die ersten positiven Effekte im Markt gesehen. Mhm. Also die Lufthansa hat gesagt, wir werden jetzt nicht weiter streichen.
Ryanair
hat gesagt, sie nehmen auch Teile der angekündigten Streichungen zurück. Ja. Ne? Also
300.000 Sitzplätze mehr im Sommer.
Genau.
Dennoch
im Vergleich zu den 800.000 weniger, die vorher quasi verkündet wurden. Ne?
Das heißt dann auch im Endeffekt, dass man im Sommer 26 dann immer noch unter Sommer 25 liegen wird.
Naja, klar.
Nach aktuellem Stand. Mal sehen. Also jetzt nicht die große geile Ankündigung, die man sich dann eben erhofft, aber immerhin anfangen. Und jetzt muss natürlich auch endlich geliefert werden, weil wenn man nur davon redet, dass man was machen will, aber die Schublade nicht findet.
Ach so, ich dachte, ich habe irgendwas fallen gelassen.
Nee. Dann nützt das alles nichts.
Ja. Naja, ja, ich sag mal, die Erwartungshaltung war wahrscheinlich in Teilen der Koalition auch ein bisschen übertrieben, ne? Weil da hieß es ja, ja, jetzt sollen hier die Tickets günstiger werden oder sowas, ne? Und gleich mehr Flüge oder sowas, ne? Aber das ist natürlich bei so einer Mini-Zurücknahme jetzt auch nicht wirklich zu erwarten, ne? In einem Markt, wo es ohnehin gerade schlecht geht.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen wie, ich meine, als jetzt die Mehrwertsteuererhöhung für so Restaurants und sowas wurde ja auch irgendwie zurückgenommen. Naja, also McDonald's macht den 20er McChicken für eine Woche irgendwie günstiger, aber das
sie
war's
machen, dann auch. Das fand ich sehr genial, dass sie das damit jetzt wirklich Werbung machen und sagen, naja, hier ist ja unsere Steuersenkung, das geben wir natürlich an euch
weiter. Ja, komplett.
Das und das Menü ist jetzt günstiger.
Ja, genau. Mal gucken, wie lange und dann aber alle anderen Restaurants nutzen das halt natürlich, um irgendwie als Entlastung, um sozusagen Defizite und Preiserhöhungen an anderer Stelle dann wieder ausgleichen zu können, besser ausgleichen zu können, als man es vielleicht vorher gemacht hat oder konnte. So, und genau dafür ist natürlich dann noch die Luftverkehrssteuer wichtig, die Rücknahme. Ne? Beziehungsweise, ja, vielleicht schaffen wir sie ja auch irgendwie die komplett ab demnächst. Naja.
Jetzt will ich die Chicken McNuggets haben. Danke.
Bitte. Ich habe neulich gesehen, es gibt auch bei Burger King Chicken Nuggets.
Ja,
hast da du die schon mal gegessen?
Ja, nee, die waren noch nie so pralle.
Okay. Und bei McDonald's gibt es ja mittlerweile drei verschiedene. Ne? Ja, es gibt spicy. Die normalen, dann gibt es noch spicy, die ich ja sehr gerne mag. Und dann gibt es noch diese, dann gibt es noch die Chemieplörre. Also vegan. Oder von vegetarisch. Beyond. Keine Ahnung.
Ich glaube, die müssten vegan sein.
Ja, habe ich einmal bekommen. Aus Versehen. Ja. Einmal reingebissen und sofort wieder ausgespuckt. Also auch schreibt mir bitte auch das in die Kommentare, wie ihr das seht.
Ja. Lasst ein Like da, abonniert uns auf all den einschlägigen Plattformen, die ihr so findet. Und dann vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
Ja. Ich sollte noch das Auto-Switching aktivieren. Ja, weil sonst bist du ja nicht im Bild.
Ja. Also das wollen wir ja den Leuten nicht zumuten, dass sie mich nicht sehen. Also die auf gucken, YouTube zu gucken.
Die gucken nur wegen dir.
Ist so.
Ist so.